Dein Potenzial weg Podcast mit Ben und Vince. Kurze, knackige Impulse, die dich in deiner beruflichen und persönlichen Entwicklung weiterbringen. Hey, liebe ZuhörerInnen vom Potenzialweg-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wirklich mit einer absoluten Sonder-Special Edition. Erstens mal ein Interview und die zweite wichtige Info. Ich habe heute nicht meinen Buddy Ben an meiner Seite. Das hat auch einen Grund. Das werden wir aber vielleicht im Laufe des Interviews auch nochmal klären. Denn mein heutiger Gast, meine Gästin, die hat es wirklich in sich. Sie ist gelernte Yoga-Lehrerin und sie ist auch Fitness-Coach. Und jetzt haltet euch fest, sie ist die Frau von meinem Buddy Ben Bader, nämlich die Melissa. Und das liegt anscheinend in der Familie, da Ben, und ihr wisst es ja, wir haben es oft genug erwähnt, ja auch ein Weiterbildungs-, Fortbildungs-Junkie ist. Das hat sich anscheinend übertragen oder vielleicht hat der Ben es sogar von ihr. Haltet euch fest, sie ist zusätzlich noch Workout-Instructor. Sie ist Bodega-, wie nennt man das hier? Moves Instructor. Sie ist Bootcamp Instructor. Da würde ich gerne auch noch definitiv heute drüber reden. Sie ist Ernährungscoach. Sie ist Bear Workout Instructor. Sie ist Bear Fitness Teacher. Sie ist Bear Fusion Teacher. Und sie ist Inside Flow Yoga Lehrerin. Das scheint ja wirklich nochmal die Kirsche auf der Torte zu sein. Und ich weiß wirklich aus erster Hand, sie ist auch noch eine leidenschaftliche Mama. Sie steckt voller Positivität und hat eine mega Energie am Start. Jeden Tag, so habe ich sie kennengelernt. Heute zu Gast hier. Schön, dass du da bist, Melissa Bader. Hi!
Hallo, Vince.
Hi! Also ich nenne das so die sogenannte Wohlpudelei. Ja. Und vielleicht mal so ein ganz knackiger Einstieg und sofort eine Frage. Wenn du das alles hörst, also auf mich wirkt das schon nach sehr viel. Wie wirkt das auf dich?
Die Ausbildungen.
Ja, also das, was du alle so treibst.
Ja, also für mich ist das mein tägliches Geschäft. Ich mache beides, beziehungsweise alles, genau. Ich bin Privatmama, das gehört ja nicht zu meinem Geschäft, das ist halt einfach mein Hauptjob. Und dann das andere ist halt mein Job, so. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das hört sich für viele immer sehr viel an und ich mache das jeden Tag. Genau.
Für dich selbstverständlich, ne? Also es ist wirklich eine Menge. Selbstverständlich, ja. In der Wirkung nach außen, wow, sage ich da einfach nur. Ja? Und liebe Melissa, der Grund, warum wir ja heute hier nur zu zweit sitzen, ist ja wirklich, der Ben ist ja dein Ehemann. Und da hat der Ben zu mir gesagt, du, da lasse ich euch lieber mal alleine. Ich weiß auch nicht, warum. Das können wir vielleicht in einer der nächsten Folgen nochmal klären mit dem Ben. Let's talk about this later auf jeden Fall.
Okay.
Jetzt habe ich mich natürlich im Vorfeld so ein bisschen auch nochmal mit deinem Lebenslauf, mit deiner Vita, sagt man ja so schön, auseinandergesetzt. Und ich weiß ja, dass du ein Münchner Mädel bist. Du bist ja in München geboren, bist ein echtes Münchner Kindl. Stimmt,
ein
oder? Du
bist hier geboren und aufgewachsen. Original. Genau, ein echtes Original Münchner Kindl, genau. Mhm. Geboren, aufgewachsen und kurzzeitig weg gewesen und dann wieder zurück in meine Heimatstadt, ja. Mhm. Genau, ja, daher wahrscheinlich das rollende R, was hier und da auch in euren Meditationen wahrscheinlich auffällt, das kriege ich auch nicht los. Das ist so das, was mir vom Bayerischen geblieben ist, wobei wir Münchner ja eher dafür bekannt sind, nicht so tolles Bayerisch zu sprechen. Ich kann das schon, wenn ich möchte. Und wenn ich sauer oder in Rage bin oder im Stress, dann ist das, kommt das auch ganz schnell wieder raus.
Jetzt bist du ja, und das wissen die meisten ja auch, die jetzt gerade zuhören, schon länger in München wohnhaft. Ich auch, muss man an dieser Stelle sagen. Ich bin ja gebürtiger Holländer, aber auch schon sehr, sehr lange in München, hier in diesem schönen München, muss man sagen. Und da ist ja auch die Tracht und die Tradition schon nochmal so ein wichtiges Thema. Wie stehst du denn als Melissa zu Tracht und Tradition? Pflegst du das? Gehst du auch mal in Tracht weg?
Nein. Ich pflege das tatsächlich gar nicht. Für mich hat das, ich bin aber auch nicht damit aufgewachsen. Also ich habe jetzt einmal im Jahr, seitdem ich ein Kind bin, habe ich natürlich meine Tracht an. Das gehört dazu, zu Wiesen. Ansonsten Mai, wenn wir jetzt wirklich auf einer bayerischen Hochzeit sind, wir haben Verwandtschaft in Niederbayern, da ist es dann schon gang und gäbe, dass du da in Tracht kommst. Wenn ich nicht muss, mache ich es tatsächlich nicht. Es war auch früher ist gut, Gottes Willen, aber als ich Jugendliche war, war das auch nicht cool, in Tracht auf die Wiesen zu gehen. Also das hat sich irgendwie so in den letzten paar Jahren wieder so ein bisschen, was ich total schön finde. Ja? Also es ist überhaupt gar keine Wertung, ich finde es total toll, aber ich bin es nicht gewöhnt gewesen und bin auch nicht, wie man sich vielleicht vorstellen kann, nicht unbedingt der Kleidträger. Und, aber wenn ich Tracht trage, dann trage ich natürlich einen Dirndl. Also Lederhosen ist für mich zum Beispiel, funktioniert für mich nicht. Also als Frau einfach auch das nicht wertend, sondern das ist einfach für mich selber, fühle ich mich in Lederhosen nicht wohl. Ich ziehe dann schon einen Dirndl an. Genau, aber nur einmal im Jahr und das auch nur, wenn ich auf die Wiesen gehe. Ansonsten interessiert mich das tatsächlich nicht so. Was ich total gerne mag, ist wirklich so die bayerische Kultur, so dieses Zusammensein. Ich mag auch, ich mag die Mentalität sehr gern, das Gemütliche geht immer mehr verloren, vor allem in der Weltstadt München natürlich. Da ist jetzt, glaube ich, von Bayern nicht mehr so viel zu sehen. Das finde ich dann im Umland sehr, sehr schön, das so dieses, ja, Gemütliche, aber trotzdem... Trotzdem manchmal, wie sagt man, grantige. Ja? Ich kann damit sehr gut umgehen, weil ich damit aufgewachsen bin und mag das auch. Ja. Aber ansonsten so traditionell, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich das bin. Nein.
Okay, ja. Also ist ja interessant, einfach mal zu erfahren als Münchner Kindl. Jetzt hast du das Wort grantig in den Mund genommen. Vielleicht mal so auch für unsere ZuhörerInnen. Was ist denn so ein Grantler, wie man so schön sagt hier in München, in Bayern?
Ein Grantler ist einfach einer, der sich über alles aufregt, aber das Herz am richtigen Fleck hat. Also einfach einmal raus damit. Es gibt ja auch Wörter, die zum Beispiel... hat uns früher der Vater von einer Freundin, der hat immer gesagt, ihr Pfeifen, ja? Also ihr Pfeifen oder wenn man halt einmal sagt, so das A-Loch-Wort, ja, und dann sagst du das halt ein wenig anders. Das ist so der Sarkasmus, schwebt da so ein bisschen mit und trotzdem ist Granteln und 2 Minuten später nimmt man sich wieder in den Arm. Also so, das ist, glaube ich, so ein, ich glaube, es ist auch so ein bisschen südländische Mentalität sogar tatsächlich, so, weil wir ja auch nicht so weit von Italien sind. Ich weiß es nicht, es ist jetzt nur eine Mutmaßung.
Ja, man sagt ja nicht umsonst, München ist die nördlichste Stadt Italiens, ne?
Ja, genau. Also ich mag das Temperamentvolle an Bayern. Auf der einen Seite temperamentvoll und auf der anderen Seite ja, sehr geerdet, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber interessant, dass du es sagst. Und der Grantler ist halt einfach, wer Harry G. kennt, diesen Komiker oder Comedian, den finde ich zum Beispiel super, weil es bei dem auch merkst, der sagt halt einfach Sachen, die er denkt, die er meint. Aber bös meint er sie nie. Also bös meint er sie nicht. Mhm. Und so ist es bei den Bayern auch, meiner Meinung nach. Die sind schon immer groß und bap, 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 bap. Aber im Grunde sind es alles, haben es alle ganz große Herzen, meiner Meinung nach. Ne?
Ja, sehr schön. Ja, obwohl, das kann ich bestätigen, Melissa. Ich bin ja auch schon ein Weilchen jetzt hier, definitiv. Ich muss ja echt sagen, also wo ich damals als kleiner Holländer hierher kam, als junger Mann, als junger Bub, muss man ja sagen, war das erstmal so ein Kulturschock. Ne? So, aber ich habe mich dann umso wohler gefühlt. 3-4 Jahre habe ich gebraucht und habe sehr viele bayerische Freunde in meinem Freundeskreis. Also kann ich nur unterstreichen.
Jetzt sag mal ja so. Ich glaube, wenn du einmal im bayerischen Herz drin bist, kommst du da halt auch nicht wieder raus. Und es ist schon, also ich glaube, dass das ist eigentlich schon alles, was ich sagen wollte. Ich glaube, wenn du mal drin bist, ich glaube, es ist nicht so einfach, reinzukommen in diese bayerischen Kreise. Vor allem in München hatte ich das auch als Jugendliche. Wir waren alles Münchner. Wir sind alle zusammen aufgewachsen, gleiches Eck. Und da kam einer aus, keine Ahnung, Stuttgart oder so, hergereist. Und das hat schon ein Weilchen gedauert, bis der dann drin war in der Gang. Ja, und ist halt so ein bisschen Dorfcharakter, glaube ich. Das kann schon sein.
Ja, Wahnsinn. Das klingt wirklich 1:1 nach dem, was ich erlebt habe. Denn ich habe auch einfach ein Weilchen gebraucht, um dann meine bayerischen Freunde irgendwann mal zu haben. Ja, man sagt ja auch, München ist ein Riesendorf. Also abgesehen von nördlichste Stadt Italiens, ist auch ein Riesendorf, sagt man ja so schön. Dafür ist München ja auch bekannt. Nichtsdestotrotz bist du ja irgendwann mal auch in die große, weite Welt hinaus. Du hast es ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt. Du warst mal auch kurze Zeit weg, bist aber dann auch wirklich mal ins Ausland gegangen, warst unter anderem dann auch beruflich nach deiner Schulzeit wirklich für Thomas Cook und FTI irgendwie beruflich unterwegs. Wo ging es denn da hin? Erzähl mal, was hast du denn da genau gemacht?
Ich war Reiseleiterin, also ich habe ja nicht immer in der Fitness- und Yoga-Branche gearbeitet. Ich habe in der Touristik gelernt, habe ganz anfangs sofort nach der Schule eine Hotelfachausbildung gemacht. Wobei ich dazu sagen muss, dass mich immer schon ins Ausland getrieben hat. Also ich habe mit Absicht Jobs gelernt, mit denen ich rausgehen kann, aus München oder halt auch eben aus Deutschland. Ich wollte die Welt sehen. Und genau, und dann bin ich mit Thomas Cook, mit Neckermann, bin ich dann als Reiseleiterin unterwegs gewesen. Reiseleiter sind die, die am Flughafen stehen mit einem Schild und dich abholen. Genau, so herzlich willkommen auf meine erste Station bei Ibiza. Herzlich willkommen auf Ibiza, mit Neckermann Reisen. Und Ihre Busnummer ist die Nummer 33. Genau, so war mein Job. Und dann haben wir die halt in die Busse gekarrt und in ihre Hotels gebracht. Und dann am nächsten Tag haben wir dann das Hotel vorgestellt, Ausflüge vorgestellt, halt sowas. Und ja, das war mein Alltag. Also Besuchszeiten, Beschwerde, Briefkasten, ja. Genau.
Sehr prägende Zeit, würde ich sagen, oder? Ich meine, da nimmt man ja wirklich auch viel mit für sich, oder? Fürs Leben. Interkulturell, der Job, ja? Du kommst da mit allen Kulturen da irgendwie zusammen, mit den unterschiedlichsten Menschen. Was waren denn so die prägendsten Sachen, wenn ich dich jetzt so fragen würde? Was hast du aus dieser Zeit so für dich mitgenommen?
Man muss dazu sagen, dass ich glaube, ich habe mit 18 meinen Abschluss gemacht und habe dann gleich zum Arbeiten angefangen und war davor ganz lang schon in der Gastro. Ich glaube, dass die Gastro mich geprägt hat, dadurch einfach so dieser Menschenkontakt, weil du wirst ja schon aus der Schule, sag ich mal, rausgeschmissen und kannst viel theoretisch, aber praktisch bist so sozial, glaube ich, noch nicht so ganz da, wie der Umgang mit anderen Menschen funktioniert, und bin da und auch durch die Hotelfachlehre viel mit Beschwerden, mit Reklamationen, mit Kundenumgang, Gästeumgang eigentlich geschult worden. Was der Unterschied war, ist einfach, dass du woanders lebst. Das heißt, du gehst natürlich aus deiner gewohnten Umgebung, von deiner, aus der Stadt, in der du aufgewachsen bist, die Freunde, die du hattest, das lässt du ja alles weg. Und was mich am meisten geprägt hat, war wirklich tatsächlich der Umgang mit anderen Menschen. Also ich habe super viel gelernt, wie Menschen in extremen Situationen reagieren. Das hat mich manchmal schockiert, manchmal aber auch einfach nur Bewunderung, wie ruhig man bleiben kann und wie heftig man ausrasten kann. Ja. Wir hatten, in meiner zweiten Saison war ich auf den Kanaren, da hatten wir leider ein paar Todesfälle. Das kommt eben halt leider vor, dass Menschen im Urlaub sterben.
Okay.
Und
ja, ist klar,
das war sehr... Das war eine Situation, wo ich an meine Grenzen gegangen bin. Ja, wo du wirklich sagst, okay, wow, du kommst hier mit 24 irgendwo hin und denkst, yay, Party, Party, Party. Und dann wirst du so in die Menschheit zurückgeknallt. Das hat mich am meisten geprägt. Da habe ich viel angefangen zu reflektieren, drüber nachzudenken, dass das Leben endlich ist und so weiter. War auf jeden Fall einschneidend und auch nicht immer einfach natürlich,
ja. Ja, darf ich da nochmal so nachhaken? Also ich möchte es jetzt nicht irgendwie groß aufs Tableau legen, aber...
Alles
also,
gut, das Weilchen,
du musst, ja. Du musstest dich dann quasi um diese verstorbenen Touristen kümmern, indem du den ganzen Ablauf, die ganze Orga dann irgendwie da in die Wege geleitet hast, oder?
Es ist nicht ganz richtig. Wir haben uns um die Abwicklung gekümmert, also nicht um die Menschenabwicklung, sondern um die Versicherungen und so.
Klar.
Wir hatten tatsächlich, was ein großer Luxus jetzt in dem Zielgebiet war, wo ich war, jemanden, der dafür zuständig war, nur dafür, solche Sachen zu regeln. Was schlimmer war, der Mensch war ja nicht mehr da. Das war jetzt blöd, aber du hattest ja mit ihm nichts zu tun. Du kanntest die Geschichte, die war natürlich nicht schön, aber gesehen hast du ihn im Normalfall davor eigentlich nicht, ja, weil... die waren jetzt nicht unbedingt in deinen Besuchszeiten oder so. Vielleicht mal im Bus, aber da sind 20 Leute. Schlimmer war, schlimmer jetzt für mich, war die sondern die Verwandten, die Verwandtschaft zu betreuen, weil du da diese ganze Trauer natürlich mitbekommst, die dann in dieses Land fliegen und sich verabschieden müssen, wo du eigentlich hinten im Hinterkopf, du weißt, der wird nicht mehr nach Hause kommen und die bleiben dann und hoffen und tun und machen und dann irgendwann schickst du sie halt dann mit den Koffern nach Hause. Und das fand ich also für mich als junger Mensch damals sehr, sehr prägend. Ja,
Das sind ja wirklich Das sind ja wirklich die Höhen und Tiefen des Lebens, mit denen man dann auch in so einem jungen Alter konfrontiert wird. Ich sage ja auch immer, hey, das Leben ist so wertvoll, weil es den Tod gibt. Ja, weil wir wissen, wir sind nicht unendlich und wir werden irgendwann mal von diesem Planeten gehen. Richtig. Kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr prägend für dich gewesen ist. Aber so jetzt im Nachgang gesehen auch einfach eine Erfahrung, die dich dann wiederum weitergebracht hat, die deine soziale Kompetenz gestärkt hat, etc. Also ich finde es wichtig, darum bin ich jetzt einfach nochmal drauf eingegangen, dass man auch, ja, gerade wenn man sagt Reiseleiterin, Thomas Cook, man ist irgendwie groß unterwegs, so wie du es gesagt hast. Man denkt irgendwie, alles ist schön und wir gehen an den Strand und haben einen guten Drink in der Hand etc. Ja, aber es gibt auch die anderen Seiten. Finde ich ganz interessant, die auch mal hier zu beleuchten.
Hatten wir aber auch, also wir hatten auch ganz sensationell großartige Zeiten. Also es ist...
die überwiegt wirklich, haben, würde ich sagen, oder?
Würde ich auch sagen. Also, es ist schon... jetzt auch so, für mich war, wie gesagt, immer klar in meinem Job, ich möchte ins Ausland gehen und ich möchte im Ausland leben und da Urlaub, da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Was man da so ein bisschen vergisst, ist wirklich, dass wir wirklich arbeiten. Also wir arbeiten, wo andere Urlaub machen. Nichtsdestotrotz ist natürlich eine Mittagspause am Strand ein bisschen schöner als in der Kantine in einem Büro. Das muss man schon sagen. Wir haben aber, klar, wir haben 6-Tage-Wochen gehabt. Wir haben von früh bis spät gearbeitet. Um 6, wenn ein Flieger gelandet ist, warst du am Flughafen und abends um 10 hast du die Leute noch hingebracht, wenn du Pech hattest. Also Hochsaison war schon immer knackig, aber immer geil. Also ich habe fast nur gute Erinnerungen an die Zeit und auch die Leute, mit denen du dort warst. Du hattest ja niemanden sonst. Ne? Das ist halt einfach deine Familie, die Neckermann-Familie oder die Tui oder wie sie alle heißen. Die Menschen, die sind da hier nur eine Saison. Meistens. Es gibt natürlich auch welche, die länger sind, aber und die wachsen dir ans Herz und mit denen wohnst du ja auch zusammen. Also es ist ja, du bist ja nicht irgendwie, hast eine Einzimmerwohnung mit Klimaanlage und ein Luxushotel, sondern du wohnst meistens in einer 2-3-Zimmerwohnung, so war es bei uns. Und die wirst du nie vergessen, da haben wir heute noch Kontakt und
ja, und einer ist ja bei dir wohnen geblieben, ne?
Ja, der ist dann zu mir gezogen, ja, nach München.
Genau.
Ben und ich haben uns 2008 dann auf Ibiza kennengelernt, genau, und waren beide in Uniform.
Sehr schön, wow. Ja. Siehst du, also schon alleine dafür hat es sich ja gelohnt. Ne?
Tatsächlich, ja.
Klasse. Ja, jetzt, Melissa, jetzt haben wir schon einiges erfahren über dich und auch so, was du schon alles so getrieben hast und dass dich die weite Welt auch irgendwie immer schon angezogen hat. Nichtsdestotrotz bist du ja schon langjährig mit dem Thema Yoga und Fitness unterwegs. Als Yoga-Lehrerin, glaube ich, irgendwie so 2015, 2016 hast du das dann wirklich nochmal aufs nächste Level gehoben und die Move and Balance, glaube ich, gegründet. Ich meine, prinzipiell die Frage, wann bist du denn das erste Mal in Berührung gekommen mit Yoga? Nehmen wir doch mal dieses große Wort Yoga, ne? Wann gab es da die erste Schnittstelle? War das schon in deiner Kindheit? War das in deiner Jugend? War das in deiner Auslandszeit? Und wann hat es dich dann gecatcht?
Eine Sportskanone war ich tatsächlich immer schon. Also ich habe wirklich immer Sport war bei mir immer wichtig. Habe ich immer viel gemacht und sehr exzessiv teilweise. Ich habe super gern Boxen und sowas gemacht. Also nicht gegen jemanden, sondern immer nur so gegen Luft. Ja, aber es gibt ja auch so Group-Fitness-Konzepte, nennt sich das. Da kannst du dann im Boxen. Also ich hatte immer schon sehr, sehr viel Energie. Ich war dann eine Zeit lang Läuferin, bin viel, viel gelaufen. Also Sport war immer schon ein Riesenbestandteil meines Lebens. Das war, und genau, wann habe ich angefangen? Ich glaube so mit 6 oder so habe ich mit klassischem Ballett angefangen.
Wow.
Ja, genau, das sieht man auch manchmal. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, so wie ich da stehe. Ich stehe immer gern so in der Ballett-ersten Position.
An der Wand angelehnt oder so.
Genau, so die ersten, die Zehen nach außen und die Fersen zusammen. Ich stehe immer so ein bisschen wie eine Ballerina, da wird mir nachgesagt. Habe eine sehr gerade Haltung, das ist noch von früher, habe aber irgendwann geswitcht zu einer anderen Tanzrichtung, nennt sich Jazz and Modern Dance. Das habe ich dann gemacht, weil das war dann modernere Musik. Und bin dann in Hip-Hop-Dance gegangen, da war ich dann so 20 schon, 1920. Alright. Und habe dann aber irgendwann aufgehört, ich glaube so mit 22 oder so.
Warum?
Ja. Es war so ein bisschen eine Sturm- und Drangzeit, würde ich sagen, wo ich einfach auf andere Dinge fokussiert war.
Alright, ich verstehe, was du meinst, Melissa.
Genau, da war dann das Tanzen nicht mehr so wichtig. Also schon, aber nicht mehr choreografisch. Ja, und dann war echt eine ganze Zeit lang Schluss. Ich habe dann trotzdem weiter Sport gemacht und war immer noch tanzen und so. Und dann, das alles hat sich geändert, als ich 2012 dann Mama geworden bin. Und wir hatten jetzt nicht so den einfachen Start, die Kleine und ich. Und mir hat es dann ein bisschen, ja, wie kann man das denn jetzt nett sagen? Mein Körper hat nicht das gemacht, was er, für was er eigentlich da ist. Und es ging mir sehr schlecht zu der Zeit. Und auch körperlich, nicht nur mental. Das auch tatsächlich. Da kommen wir später noch vielleicht kurz drauf. Sondern körperlich, und ich durfte diese ganzen Sportarten nicht mehr machen. Also ich durfte nicht laufen, ich durfte kein Taibo, so heißt das, dieses Boxen. Ich durfte auch nicht mehr ins Fitness, ich durfte halt gar nicht mehr wirklich viel. Und ich hatte unfassbare Rückenschmerzen, wie es halt eben so manchmal ist, ne? Und eine Freundin von mir meinte, mach doch mal Yoga. Und ich habe gesagt, im Leben nicht. Ja? Das ist das Langweiligste, was ich je gesehen habe. Und wenn ich Sport mache, dann will ich, dass es ballert. Ja. Und irgendwann war der Schmerz zu groß. Und das ist ja ganz oft so, dass wenn der Schmerz zu groß ist, dann fängt man an, Dinge zu verändern. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer Yogalehrerin. Und es stellte sich 2012 nicht so leicht da wie jetzt. Und war dann irgendwie, ich glaube, bei Nummer 4 angekommen. Und die war es dann. Ja. Muss ich kurz erklären, die Yogalehrer, die ich davor hatte, waren einfach sehr, sehr dogmatisch. Ich mag Dogmen nicht so gerne. Ein Du musst und das gehört so nicht. Und ein Bewerten gehört für mich nicht in den Yoga-Unterricht. Und wie ich schon gesagt habe, komme ich aus dem Ballett. Das heißt, ich bin sehr, sehr überflexibel von Natur aus. Und wenn man sich darum nicht kümmert oder das eher falsch sieht oder auch mein Körper war einfach nicht mehr das, was er war. Hatte ein Baby bekommen, ich kannte meinen Körper nicht mehr. Und wenn du da nicht in richtigen Händen bist oder mit bei einem Lehrer, der, sag ich mal, einfühlsam ist, dann machst du da nicht weiter. Und die war super. Die war einfach nur toll. Und mir sind da ganz viele Sachen passiert. Ich habe da viel losgelassen, viel reingelassen, viel zugelassen. Und bin dann da zweimal die Woche hingegangen. Habe ich nie gedacht. Und habe mit der dann auch Gespräche geführt. Und ich glaube, ohne die wäre alles nicht so gewesen, wie es jetzt ist. Und die hat mich dann auch dazu ermutigt, Fitnesstrainerin zu werden, weil das war schon ganz lange mein Wunsch. Ich wollte das schon vor, keine Ahnung, Anfang 20. Da wurde ich noch ein bisschen belächelt. Habe das dann auch relativ schnell wieder aufgegeben. Und die hat mich da so ein bisschen hingeschubst in die richtige Richtung, weil sie ja an mich geglaubt hat, vielleicht einfach auch, weil sie gesagt hat, du bist genau der Mensch dafür. Und ja, aber in Yoga selber, weil du ja jetzt Yoga eigentlich eher thematisiert hast, habe ich mich erst 2, 3 Jahre später dran getraut. Also meine Fitnessausbildung habe ich 2015 gemacht und Yoga dann, glaube ich, erst abgeschlossen. Ich lasse mich nicht lügen, 2018, 2019 oder sowas. Habe aber bis dato schon Yoga unterrichtet, weil ich da so ein bisschen reingeschubst wurde. Das hört sich jetzt auch seltsam an, aber das war so in einem Fitnessstudio und die haben eine Vertretung gesucht. Und dieses Bodega, ja, und dieses Bodega-Moves, wie du es gerade ausgesprochen hast, ist eine Mischung zwischen Yoga und Workout. Unterrichte ich auch sehr gern, macht mega Spaß. Und dadurch hast du, und dadurch, dass ich sowieso ja schon 4, 5 Jahre Yoga praktiziert habe selber, habe ich ja schon gewusst, was ich tue und habe mich dann letztendlich irgendwann für die Ausbildung angemeldet.
Ja, also es ist schon wenn ich ganz kurz mal dazwischen gehen darf, Melissa. Auch gerade das, was du erzählt hast, ist natürlich, das hast du jetzt so in einem Schwung durcherzählt. Das ist dann schon ein sehr prägendes Erlebnis gewesen, was dich dazu gebracht hat, dass du auf diese Schiene gekommen bist, ja. Und dass du dann auch die richtige Person zur richtigen Zeit getroffen hast. Ja, das sind ja immer diese Führungen im Leben, sage ich immer so schön. Ja, du hast so einen Punkt in deinem Leben, wo es einem nicht gut geht oder whatever gerade die Herausforderung ist. Und die war ja nicht ohne, habe ich jetzt rausgehört bei dir. Und dann dieses intuitive Finden von Menschen, die einem da weiterhelfen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und da wäre ja echt so auch die Frage, ja, also du hast gemeint, du hast Gespräche mit ihr geführt und das hat dir sehr, sehr geholfen, in dieser schwierigen Zeit wieder auf die richtige Bahn zu kommen. Ich nenne es jetzt mal so, ja. Was schlussendlich hat dich denn wirklich da rausgezogen? Mal abgesehen von diesem Kontakt und dieser Dame, die du jetzt gerade erwähnt hast. Wenn du jetzt drüber nachdenkst, gibt es da einen Punkt, wo du sagst, ja, das war schon der ausschlaggebende Wink, den ich von ihr bekommen habe, oder das Gefühl oder eine Emotion, was du da mitgenommen hast, wo du gesagt hast, ja, das ist etwas, das wird mir weiterhelfen, das wird mich nochmal interessieren. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Also man muss da jetzt, ich kann das nur aus meiner Perspektive erzählen, das ist ja klar. Man muss dazu sagen, dass ich, bevor ich diese schon, naja, sagen wir, weitestgehend spirituelle Richtung gegangen bin, war ich absolut nicht spirituell. Ja, also, oder spirituell. Ich habe an diesen ganzen Schmuh sowieso nicht gedacht. Mich hat dieses Rumgeomme gelangweilt. Das Atmen fand ich irgendwie total sinnlos. Mache ich sowieso. Ne? Und bei mir aber ging ganz viel immer Ehrgeiz, Ehrgeiz, Ehrgeiz. So bin ich aber auch, aufgewachsen. Ich würde nicht sagen erzogen, aber aufgewachsen. Ich bin in den 90er Jahren groß geworden, da ging es darum, kannst du was, bist du was, weißt du, so diese Generation, lern was Gescheites, dann wird es dem Leben besser gehen und da ging es nicht um Balancing Self-Care und sonstiges Zeug, sondern da ging es einfach nur um, wenn du der Beste bist, wirst du der Beste bleiben und dann hast du das meiste Geld und dann geht es dir am besten, so. Und so ging es mir, ich war total in meinem Hustle-Mode. Ja, ich habe die ganze Zeit einfach nur geschaut, dass ich irgendwann einen super Management-Posten habe, dass ich in Meetings bin, dass ich auch ja sagen kann, dass ich in einem Meeting war. Und dann komme ich irgendwie in die Situation, wo ich, Power-Superfrau Melissa, ja, mit einer nicht schlechten Karriere, die ich damals gemacht habe, auch in meinem Alter, an meine Grenzen mit einem Baby. Ja, mit einem Baby, sorry. Ja, und da waren halt überall in Schwabing, ich bin in Schwabing aufgewachsen, in der Hohenzollernstraße, die Frauen mit ihren Kinderwägen, mit dem Latte Macchiato und ich dachte mir, super ist es, genau. Aber eine schöne Pause von der Arbeit und es gab Zeiten, wo ich mir nichts anderes sehnlichster gewünscht habe, als wieder arbeiten zu gehen, weil ich mir gedacht habe, Alter, ich schlafe nicht, ich esse nicht, ich kann nicht duschen, ich kann gar nichts. Dieses Kind macht mich fertig. Und dadurch, dass ich halt einfach auch mental nicht da war, wo ich davor war, wo ich vor der Schwangerschaft, wo ich vor der Geburt war, habe ich das nicht greifen können, weil ich mir gedacht habe, ich, Energiebündel, kann nicht mehr, funktioniert für mich nicht. Ne? Und ich habe das so an mir selbst gezweifelt und damals gab es kein Instagram-Hashtag Reality, wir zeigen dir, wie eine Frau nach der Schwangerschaft aussieht oder so, ja? Sondern da gab es einfach Bücher und dann gab es deine Freundinnen, die irgendwie gemeint haben, oh, geht schon. Ja. Und das war der Grund. Und als ich dann mit Yoga angefangen habe, hatte ich das erste Mal das Gefühl, ich muss nicht leisten. Weißt du, was ich meine?
Das war ja die Art und Weise, wie sie das dann an dich herangetragen hat.
Genau. Das Lustige war nämlich, es ist eine Situation, die möchte ich noch kurz erzählen, weil die werde ich nie vergessen. Ich war in diesem Yogakurs und wir waren, glaube ich, 10 oder 11. Also es war eine kleine, nette Gruppe, netter Raum. Und neben mir im Krieger 2, das ist halt so eine Asana, so eine Position im Yoga, steht eine Frau und die war 70 Jahre alt und die war sowas von entspannt und hatte so ein Lächeln auf dem Gesicht und atmete so, gell? Und ich war so mega entspannt und ich habe gedacht, ich muss sterben in der Position. Ich so, ja, jetzt nochmal 5 Atemzüge halten. Ich bin so richtig aggro geworden. Dachte mir, was soll denn der Scheiß? Jetzt stehe ich hier rum und atme rum und es tut voll weh. Und die ruhte in sich selbst. Und ich dachte mir, es kann nicht wahr sein. Ja. Ich laufe dir hier den Berg hoch in 5 Minuten, ist mir gar kein Problem. Ja. Ich boxe eine Stunde und sterbe nicht, aber die steht da und ist das... Und dann habe ich weitergemacht, aber aus dem falschen Grund, es war wieder Ehrgeiz, es war mein Ego, ja, ganz klar. Ich dachte mir, du nicht, 70-jährige Frau, so ungefähr. und ich habe so viel gelernt in dem Moment, was ich natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste. Aber das hat mich, der falsche Weg hat mich zum Yoga gebracht, und zwar Ego, nichts anderes sonst, sondern ich wollte einfach besser stehen sozusagen wie die und eine noch höhere Cobra machen und ganz tollen Spagat zeigen. Und bin dann peu à peu abgeholt worden von der Jane, hieß übrigens meine Yoga-Lehrerin, die mir dann gezeigt hat, dass es nicht um höher, schneller, weiter geht, sondern eben ums Fühlen. Ums Spüren ist die Position für dich richtig und dann kannst du weitergehen. Und that's the magic of Yoga. Das ist wirklich, du bist bei dir und nur auf deiner Matte. Und die Zeit gehört auch nur dir, außer du widmest sie vielleicht jemandem, was man auch gerne macht im Yoga-Unterricht. Aber es gehört nur dir und nur du bist wichtig und dein Körper ist wichtig und das kannte ich davon nicht. Also ich kannte davon nicht, dass ich nicht vor anderen toll sein muss, dass ich nicht irgendwas beweisen muss und das hat letztendlich hat mich das dann auch dazu gebracht, weiterzumachen in erster Linie natürlich und mittlerweile jetzt seit 5 Jahren oder so lehre ich das jetzt selber. Genau, ich glaube, das war das, ich hoffe, das hat deine Frage so ein bisschen beantwortet, weil das war die Situation tatsächlich, die mich dazu gebracht hat, weiterzumachen, war diese wundervolle 70-jährige Dame, die wahrscheinlich immer noch so ganz wundervoll in ihrem Krieger 2 steht und dass ich einfach nicht mehr hustlen konnte, weil mich ein kleines Mädchen daran gehindert hat, mein größter Lehrer natürlich auch in meinem Leben und durch die habe ich auch mein ganzes Leben geändert. Ja, da hat sich dann einfach alles umgedreht. Von der Managerin, von der Quality, was weiß ich, was Product, wie das alles hieß, Managerin zur gesettelten Yoga-Lehrerin.
Mega, mega Story, Melissa, ja. Also wenn man das sieht, wo die Impulse herkamen und dass du wirklich ganz konträr unterwegs warst und wo du jetzt bist, ja, und was du auch für einen Mehrwert daraus ziehst. Nicht nur du, sondern du gibst es ja jetzt auch weiter. Und das finde ich ja auch schön, ne? Also, Ben und ich sind ja auch in einem Metier quasi, wo wir sagen, hey, es macht uns echt Spaß, den Leuten etwas zu schenken und zu sehen, es bringt ihnen etwas. Und da wäre ich jetzt auch bei einem Thema, weil du hast gerade schon gesagt, hey, that's the magic of Yoga. Das hast du jetzt echt schon wunderbar erklärt, ne? Dass es darum geht, bei sich zu sein, auf sich zu hören, auf seinen Körper zu hören etc. Und ich denke ja, Yoga ist ja auch in den letzten Jahren wirklich zu einem Thema für die Gesellschaft geworden, ne? Also in dieser heutigen Gesellschaft, in der heutigen Zeit, wo alle am Rande des Wahnsinns unterwegs sind, sage ich immer so schön, wo alle so am Limit unterwegs sind und auch diesen inneren Trieb haben, weil die Gesellschaft sie dazu treibt. Was für eine Stellung hat denn für dich Yoga in der heutigen Zeit? Wie wichtig ist es denn für die Gesellschaft aus deinem Blickwinkel?
Also ich denke, Yoga allgemein, ich glaube, das Thema Achtsamkeit, dass das jetzt so groß ist, auch in der Presse und eben durch diverse soziale Medien, hat absolut Berechtigung. Und Gott sei Dank ist das jetzt auch nicht mehr so angestaubt. Es gibt viele wunderbare Yoga-Lehrer, die so von den Dogmen auch dieses ganze Behaftete, du musst deinen Fuß hinter den Kopf kriegen. Und davon befreit sich ja Yoga so ganz langsam zwar, aber es befreit sich. Und ich finde das grandios, ich finde das eine ganz grandiose Bewegung. Meiner Meinung nach könnte es auch noch immer mehr sein. Ich sehe ein bisschen ein kleines Problem darin, dass einfach jeder mittlerweile Yoga-Lehrer werden kann. Dasselbe habt ihr in den Coachings oder dasselbe Problem habe ich jetzt auch bei euch im Interview mit der, wie hieß sie denn, die liebe Dame von Antenne Bayern?
Kathi Kleff.
Ja, fantastisches Interview übrigens, die auch gesagt hat, dass jeder sich Coach nennen darf und das ist beim Yoga-Lehrer jetzt leider nicht so ganz anders, darf sich zwar nicht jeder nennen, ist jetzt aber auch nicht mehr so schwierig, die Ausbildung zu machen. Ich kenne kaum Ausbildungszentren, die Leute durchfallen lassen, wenn sie es nicht gescheit machen. Ich war früher noch der Meinung, naja, jeder hat so seine Berechtigung und jetzt ist es schon manchmal, dass ich sage, oh ja. Es wäre schön, wenn da einfach ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit, anstatt nur schöne Hosen anzuhaben und zu posten, dass man ein tolles Rad kann. Da sehe ich manchmal ein bisschen die Gefährlichkeit, obwohl es ganz viele wunderbare auch, das ist egal welches Alter. Ich habe eine Yogalehrerin, die ist 22, die ist sensationell. Ne? Es gibt eine Yogalehrerin, die ist 55, die ist geht so gut. Also das hat gar nichts damit zu tun. Ich glaube, es ist einfach durch den Trend, genauso wie beim Coaching, beim, wie nennt sich das, Live-Coaching.
Ja.
Oh, Leute, nehmt das ernst. Ja, das stört mich immer so ein bisschen. Ja, es kommt nicht darauf an, wie toll du atmen kannst oder was für ein tolles Rad du kannst. Es kommt darauf an, wie du die Leute behandelst. Sie kommen ja mit einem Rucksack. Meine Kunden kommen mit einem Rucksack. Die wollen den Rucksack loslassen, wenigstens für diese 60 Minuten. Und wenn du nicht die Kompetenz hast, denen die abzunehmen, sondern da deinen Text runterratterst, ja, den du halt gelernt hast in deiner Ausbildung, klar musst du musst immer in den Job einsteigen und üben und üben und üben. Aber das ist so das Einzige, was ich so ein bisschen gefährlich an dieser Bewegung finde, an dieser, ja, wir nennen das manchmal Yoga-Fabrik, ja, oder Yoga-Lehrer-Fabrik.
Ich finde ja Die Metapher der Rucksäcke finde ich total schön auch nochmal. Sind die Rucksäcke denn, um nochmal so ganz kurz zur Frage nochmal zurückzukommen, in der heutigen Gesellschaft größer als sie vor 5, 6 Jahren, wo du angefangen hast, das professionell zu betreiben? Sind die größer, sind die anders oder sind die wichtiger? Oder also wie ist deine Meinung zu dem Ganzen, also das Thema Achtsamkeit, du hast es ja gesagt, in der heutigen Gesellschaft, ist es wichtiger als sonst oder was ist es? Also ich möchte es irgendwie greifen.
Ich glaube, es ist, ja, ich glaube, es ist nicht wichtiger als sonst. Es war sicherlich schon vor 20 Jahren wichtig, nur sind wir da nicht so viel damit in Kontakt gekommen. Ich meine, es ist ja so, als ich mit Yoga angefangen habe, hatte ich gerade mal ein Smartphone, aber da habe ich noch nicht viel mitgemacht. Habe ich telefoniert und Nachrichten verschickt. Und jetzt wirst du an allen Ecken und Enden mit irgendwas konfrontiert und du hast so unfassbar viele Informationen und diese Scheiße, die da tagtäglich auf deine Schultern prasselt, die musst du irgendwie wieder loslassen. Ne? Und ich glaube auch dadurch, dass es einfach so viel, ja, dass es halt einfach auch so viel erzählt wird und hier und Achtsamkeit und da und Atmen und keine Ahnung. Ich glaube, viele reflektieren viel mehr. Viele stellen sehr viel mehr in Frage. Die Möglichkeiten, die wir machen oder die wir haben, sind ja viel größer als früher. Du hast ein viel größeres Netzwerk. Du musst dich um viel mehr Sachen kümmern als früher. Ja, da musst du auf Instagram schön aussehen. Da musst du noch ein TikTok-Video posten. Dann, ja, ey, wenn ich bei meinen Kollegen in Instagram sehe, ja, jetzt haben die schon Weihnachtsgeschenke irgendwie an ihre Kunden verschenkt mit dies und jenem. Du bist ja ständig unter Druck durch das, dass du es bei anderen siehst. Ja? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da nicht so ein bisschen abdrifte, aber ich glaube, weil wir mehr Informationen haben, müssen wir die ganz anders verpacken. Und früher, wenn du Informationen wolltest, musst du halt die Zeitung gucken. und daher glaube ich, ja, es ist wichtiger geworden. Es ist wichtiger geworden, sich Auszeiten zu nehmen. Es ist wichtiger geworden, eine Uhr, die dich ständig daran erinnert, dass eine WhatsApp kommt oder ein Handy aus der Hand zu legen. Und wenn du dann nur diese 60 Minuten auf deiner Yoga-Insel hast, ja, dann hast du da vielleicht einfach einen größeren Rucksack, den du lässt. Ich denke, es sind andere Rucksäcke als früher. Ich glaube nicht, dass sie größer oder kleiner sind, aber ich denke, dass wir reflektierter sind als früher. Also, jetzt bin ich 38. Jetzt weiß ich, hat es natürlich auch was mit meinem Alter zu tun, ja. Aber wenn ich so die Mädels in meinen Kursen sehe, die sind ja Anfang 20. Also wie reflektiert und ja, wie viel die so für sich tun und wirklich auch Self-Care machen und sagen, nee, ich bin wichtig und meine mentale Gesundheit ist wichtig und die stehen für sich ein. Das ist eine ganz andere Bewegung, finde ich richtig, richtig gut, ja. Aber das war früher, als ich 25 war, war es wichtig, wie viel Schnäpse du trinken kannst, ohne
Ja,
umzufallen, gefühlt. Ne? Also gut,
kenne
vielleicht
ich.
22, aber da war es nicht wichtig, irgendwie Yogamatte oder ein Yoga-Retreat zu machen. Und das finde ich eine schöne Bewegung, aber ja, die Rucksäcke sind anders.
Eine schöne Entwicklung, definitiv, kann man sagen. Und es sei an dieser Stelle auch gesagt, liebe Melissa, du hast ja beim Potenzial weg Podcast von Ben und mir auch einmal pro Monat deine Achtsamkeitsfolge. Also liebe ZuhörerInnen, da auch immer mal wieder reinhören. Das sind natürlich die Megafolgen mit der Melissa auch immer am Start. Wir hatten, glaube ich, angefangen jeden ersten Montag im Montag, aber im Monat. Jetzt ist es quasi einmal im Monat. Da könnt ihr euch drauf freuen. Bisschen Werbung muss ja sein an dieser Stelle. Jetzt
Genau.
weiß ich aber auch, dass du zusätzlich mit dem Thema Yoga dich auseinandergesetzt hast und dann auch noch das Thema Meditation irgendwann mal mit reingenommen hast. Das liegt ja auch nicht weit auseinander und da gibt es wahrscheinlich auch viele Schnittstellen. In welcher Form kommen diese beiden Sachen zusammen? Gehört das eine zum anderen dazu, deiner Meinung, oder gibt es da einen Unterschied?
Nö, das gehört auf jeden Fall zusammen. Man kann es sicherlich auch getrennt machen. Also man muss nicht Yogi sein, um zu meditieren. Genauso wenig muss man meditieren, um Yogi zu sein.
Okay. Der Satz
Meditation
des
ist,
Tages.
ja, nicht schlecht. Es könnte ein Kühlschrankaufkleber sein. Ich finde, also Meditation ist für mich genauso gewesen wie Yoga. Ich fand das Humbug. Früher, ich fand es super langweilig, ich sitze ja nur da und so. Meditation wird oft unterschätzt, Also es ist schon so, dass man denkt, ah ja, höre ich halt ein bisschen zu und dann bin ich super relaxed und ist dann vielleicht enttäuscht, wenn es nicht funktioniert. Ne? Daher ist es leider nicht einfach so einfach, ja, da zu sitzen, die Augen zu schließen und zu atmen. Wenn man sich die Zeit nimmt, auch schön, aber Meditation ist so ein bisschen wie Sport, das kann man üben. Ja, also man darf das auch üben und für mich ist es in den letzten Jahren eine Routine geworden, soweit, ich würde so weit gehen, dass wirklich, wenn ich es auslasse, merkt das mein Umfeld. Ja? Also mir geht es wirklich sehr viel besser. Ich bin, wie du merkst, ich rede ja viel und bin energiegeladen und ich habe bei Ben in der Folge gehört, introvertiert, extrovertiert. Ich bin genau andersrum, ich bin extrovertiert, introvertiert. Also obviously extrovertiert, aber dann doch gerne bei mir introvertiert. Und ich brauche die Stille, weil sonst explodiere ich. Ja, also sonst explodiert mein Kopf und mein System überlädt. Und bei der Meditation geht es auch nicht darum, nichts zu denken. Da geht es einfach nur darum, wirklich ja, zu schauen, wirklich mal zu schauen, wie es dir geht. Ja? Wie kannst du denn das fühlen, wenn du die ganze Zeit irgendwo anders abgelenkt bist, ob beim Autofahren, beim Radio hören, beim Telefonieren, beim Fernsehen? Das ist Berieseln mit, das ist Ablenkung, aber nicht sich mit sich selbst beschäftigen. Und ich habe zum Beispiel eine Kundin im Personal Yoga Training, wie auch immer, mit der atme ich erstmal nur. So, jeder wird sich so denken, ja super, dafür bezahle ich Geld. Ja, genau dafür. Ja. Wir atmen erstmal und das aber richtig. Wir atmen aus und wir atmen ein und das machen wir zusammen und wir versuchen, ihre Atmung dahin zu lenken, wo sie braucht. Und es gibt ja, ihr habt ja auch mit dem Stefan Mauritz, glaube ich, heißt er, gesprochen.
Sebastian Mauritz, genau.
Sebastian Mauritz, entschuldige bitte. Der hat es ja angesprochen mit der flachen Atmung zum Beispiel.
Ja.
Und das leuchtet ja jedem ein. Ja, wann atmest du schnell? Wenn du Stress hast, wenn du Angst hast, wenn du in einer Situation bist, aus der du nicht rauskommst.
Dann ist man hier unterwegs.
Dann atmest du langsam. Ja, genau. Dann bist du oben, dann bist du flach unterwegs. Und sobald du ruhig atmest, das heißt ja nicht umsonst, atme mal kurz durch. Ja?
Genau.
Oder ich zähle jetzt mal bis drei.
Oder wie auch immer. Hol mal tief Luft.
Genau, und die Meditationsausbildung habe ich zusammen mit meinem Ehemann gemacht. Die habe ich zusammen mit Ben gemacht, was total schön war, dass wir mal so ein bisschen vielleicht in meine Richtung gegangen sind. Wir haben schon viele Persönlichkeitsentwicklungsseminare auch zusammen gemacht. Und da sind wir dann mal so in meine gegangen. Es war super schön. Und ja, ich mach das für mich sehr gerne. Habe da auch meine Lieblinge natürlich, die ich gerne höre. Ich versuche jeden Tag zu meditieren, ja. Und wenn es nur 5 Minuten sind.
Also ich finde es total inspiriert jetzt schon mal auf jeden Fall. Ich bin ja sowieso, seitdem ich mit deiner Schnittstelle quasi in Kontakt gekommen bin, sowieso auch diesem Thema schon anders gegenüber eingestellt, sagen wir es mal so. Weil bei mir ist es ähnlich gewesen, dass mich das irgendwie gar nicht abgeholt hat. Aber in den letzten Jahren fühle ich mich da schon eher hingezogen. Ja? Also da muss jeder ja individuell entscheiden, in welcher Form er das dann auch tut. Und was er da gerne macht, das ist auch eine Findungsphase. Das haben wir jetzt auch bei dir rausgehört, ne? So wie du da deinen Weg gefunden hast und was tut dir gut und was nicht. Die Erfahrungen muss man machen. Ich finde, um vielleicht auch nochmal jetzt in dem letzten Part unseres Interviews, Melissa, nochmal kurz auf ein paar interessante, Projekte nochmal mit dir zu sprechen, die ich in deiner Vita gelesen habe. Aber das interessiert mich total. Ich glaube, du hast aktuell auch gerade so ein Projekt laufen oder ein Event, kann man eigentlich schon sagen. Du bist auch die Organisatorin und Präsenterin des jährlichen Spende-Events Schwitzend Spenden. Das klingt schon mega cool. Erzähl doch mal, was ist das genau und was wollt ihr damit bezwecken?
Also wir nehmen ja jetzt auf am 21. Dezember. Das letzte Schwitzend Spenden-Event war vorgestern. Das war am 19. Dezember. Ich habe, wo fange ich da an? Ich habe, 2016 war das erste und bei mir war 2016 wirklich ein Jahr, wie du in meiner Vita lesen kannst, ein Jahr, in dem sich mein ganzes Leben um 180 Grad verändert hat. Also da habe ich wirklich, da bin ich rausgegangen mit dem, was ich bin, mit dem, was ich kann, wenn ich mich nicht sogar das erste Mal in meinem Leben so gezeigt habe, wie ich bin. Da war ich nicht die nette Assistenz der Geschäftsleitung und was weiß ich am Büro, sondern da war ich dann die, ich habe meinen Fitness, ich habe meine Workout, kleine Firma gegründet, habe Workout-Kurse gegeben. Ich kann ja eine richtige Rampensau sein, wenn ich will. Also ich bin so laut, wie ich leise bin. Und da ist einiges passiert. Ich habe einige Ausbildungen gemacht und ich bin 2016 mit dem, was ich angeboten habe, es waren anfangs eben Workout-Kurse, ziemlich durch die Decke gegangen. Also es hat sehr, 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 sehr gut funktioniert. Ich habe ein wahnsinnig gutes Feedback bekommen. Also es war wirklich so, ich kann das nur nochmal sagen, hätte das sowieso am Schluss nochmal gesagt, aber solange ich authentisch bin, funktioniert bei mir alles. Nicht alles natürlich, manchmal falle ich auch auf die Schnauze, so wie jeder. Aber wenn ich mich verstelle, funktioniert es nicht. Und da war ich das erste Mal in meinem Leben authentisch und habe gemerkt, wow, there are people, they love me. Und die, die es nicht tun, na, ist egal. Ja, also weißt du, es ist so. Und das hatte ich davor nie. Und mir ging es richtig gut zu der Zeit. Und ich hatte einfach das, wo ich mir 2012 in der eher schwierigeren Phase immer gedacht habe, da will ich hin. Ich will einen Job, der mir Spaß macht und auch wenn die Reiseleiterei schön war, wow, Spaß was anderes. Ja? Also arbeitstechnisch meine ich. Auch das alles, was ich gemacht habe, habe ich eigentlich gemacht, um dem zu entsprechen, was erwartet wurde von mir in einer Gesellschaft. Ja? Du arbeitest und dann machst halt dein Ding und wenn du Überstunden machst, machst du die halt und sagst, okay, danke, dass ich einen Job habe. Also es war irgendwie, dieses Work-Life-Balance war bei mir nie da. Und da war es dann da. Und dann habe ich meine Familie angeschaut. Und wir sind umgezogen in ein kleines Häuschen. Und meine Ehe war toll. Also es war irgendwie alles super. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, irgendwas will ich zurückgeben.
Ja, ah, okay.
Ich weiß nicht, ob man das kennt, dieses Gefühl. Aber immer, wenn ich mein Kind anschaue, und da geht es mir heute noch so, die ist ja auch schon teilweise wirklich genervt, weil ich sie manchmal echt anstarre. Ich bin hart in love mit diesem Kind. Und ich bin scheiße dankbar, dass sie gesund ist und das für jeden Tag meines Lebens bin ich so dankbar dafür, dass dieses Kind gesund ist. Ja, und da fing das an, dass ich mich damit beschäftigt habe, was kann ich zurückgeben? Mhm. Was könnte ich tun? Und Vince, ich kann schweißgebadete Menschen anfassen, aber sobald ich Blut sehe, drehe ich durch. Ja? Okay. Also ich kann, im Job schweißgebadet, meine ich, ich kann nicht helfen, indem ich anpacke, weißt du? Das ist, weißt du, was ich meine? So wie jetzt auch in der Corona-Krise. Ich würde super gerne in der Pflege irgendwas bewegen, aber ich kann nicht. Ja? Da bin ich nicht der Typ, dazu bin ich zu offen, da würde ich mich zerstören.
Zu impulsiv.
Ne? Ja, weiß nicht, ob man zu empathisch sagen kann, um ohne jemanden zu sensibel, glaube ich, ist vielleicht das richtige Wort. Und habe mir dann gedacht, was kann ich tun mit dem, was ich kann? Und was ich definitiv kann, ist unterrichten. Ich kann definitiv, ich habe halt einfach geschaut, was kann ich? Ich kann motivieren, das weiß ich, das kann ich, das liegt mir. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht mit dem, was ich am besten kann, ein bisschen Geld verdienen. So, also nicht Geld für mich, sondern halt eben für das. Und so ist es dann entstanden. Und dann habe ich eine bekannte Trainerin hier bei uns im Eck gefragt, weil ich wusste, die kennt da natürlich auch ein paar Leute und so kam das erste Charity-Event zustande und seitdem mache ich das immer das letzte Wochenende vor Weihnachten. Unterrichte ich mittlerweile mit einer Kollegin, die ist jedes Jahr dabei, die ist auch eine ganz wundervolle Trainerin und die ist echt Bombe, ich liebe die Kurse. Ja, und wir machen das jedes Jahr und alles, was wir einnehmen, spenden wir an einen regionalen, das ist mir immer sehr wichtig, an einen regionalen Initiative, wie auch immer, Bund für Kinder. Und das ist mir auch ganz wichtig. Also es ist alles wichtig, Tiere sind wichtig, alte Menschen sind wichtig, es ist alles wichtig, aber ich beschränke mich auf Kinder und auf, dass es regional ankommt, weil dann bringe ich es nämlich selber vorbei und dann weiß ich, da ist nicht noch ein Zwischending, sondern dann kann ich da hingehen und da gebe ich dann die Kohle ab und dann unterhalten wir uns noch ein bisschen und ich sehe vor allem, wo es hinkommt. Ich habe immer davor Gespräche mit denen. Ich will wissen, was sie damit machen. Und da sind auch ganz tolle Freundschaften schon entstanden. Ja.
Coole Sache.
Und das ist ganz, ganz, ja, ist total schön. Ist vor allem, ich bin da auch ein bisschen Also ich bin da sehr dahinter auch. Also ich kann da bestimmt auch, ich glaube, ich gehe da ein paar Leuten auch ganz schön auf die Nerven mit. So, hey, komm jetzt, was willst du denn sonst machen an einem Sonntag?
Komm, geh schwitzen.
Genau, aber ich denke halt einfach, mein Gott, wie einfach ist es für jemanden, der teilnimmt? Also wie einfach. Ja, jetzt am Sonntag haben wir drei tolle Lehrer. Also drei tolle Lehrer, drei tolle Konzepte. Ich habe Yoga unterrichtet, meine zwei Kollegen Sport und Dance. Es hat mega Spaß gemacht. Du bezahlst ja nur den Kurs. Ne? Du bezahlst ja nur in Anführungsstrichen den Kurs und wir spenden ja dann
und
alles weiter.
Und tust was Gutes dabei, ja? Also
bitte,
hallo.
Schwitzend spenden. Ja, genau.
Mega.
Und das ist das jedes Jahr, das Charity-Event.
Klasse. Also Melissa, also man muss auch vielleicht die ZuhörerInnen da draußen auch nochmal erreichen auf www.moveandbalance.de. Kann man sich einfach nochmal weiter informieren. Da gibt es ja die ganzen Events und die Projekte und auch einfach nochmal Einsicht in dem, was du tust. Die Infos werden natürlich auch nochmal in den Shownotes zu sehen sein. Da kann man dann einfach mit einem einfachen Klick zu dir finden. Und das würde ich euch raten da draußen, wenn ihr gerade zuhört. Denn ihr merkt ja, Melissa hier, unsere Energiebombe heute hier im Interview, die hat einiges zu bieten. Also tut das bitte an dieser Stelle. Das ist eine Aufforderung. Ja, Melissa, ich würde gerne zum Abschluss jetzt nochmal, weil wir echt schon lange im Gespräch sind hier.
Ja, schlimm.
Dir einfach noch...
Bla, bla. Ne,
überhaupt nicht schlimm.
Ganz
sehr
viel.
Schön. Mhm. Interviews haben ja oft mit Blabla bla zu tun, Melissa.
Ja,
weißt
ja,
du?
Das ist auch gar nicht böse gemeint. Ich habe nur auch gerade auf die Uhr geschaut und mir gedacht, ui, holla.
Ich finde es sehr schön, wie wir Blabla bla miteinander machen. Und ich hätte noch ein paar quick questions. Also ich gebe dir zwei Sachen zur Auswahl und du musst dich für eine Sache entscheiden. Mhm. Okay?
Ja.
Also, los geht's. Entspannung oder Action?
Action.
Okay. Sport oder Familie?
Familie.
Yoga oder Meditation?
Yoga.
Legging oder Kleid?
Ach, also bitte, Leggings. Natürlich.
Das haben wir schon rausgehört. Meer oder Berge?
Meer.
Weiß oder schwarz?
Oh. Schwarz, weil ich ein Kind habe. Weiß ist immer schmutzig.
Alright. Ja, es hat alles seine Gründe. Geschminkt oder ungeschminkt?
Geschminkt.
Und ja, das haben wir eigentlich schon von dir erfahren. Extrovertiert oder introvertiert?
Meistens extrovertiert. Aber eigentlich introvertiert.
Ah, du musst dich für eins entscheiden, ist schwer.
Die
ne?
Wirkung ist extrovertiert, und, ja.
Alright, und zu guter Letzt, liebe Melissa, Chaos oder Struktur? Das habe ich auch übrigens dem Ben gefragt.
Chaos oder Struktur? Struktur.
Struktur, alright.
Mhm. Was hat ja, Ben gesagt?
Soweit ich mich erinnern kann, hat er gesagt, strukturiertes Chaos.
Ja,
obwohl er das nicht
auch
durfte.
Eben, das darf er ja nicht. Nein, nein.
Ja, klasse.
Ich möchte noch einen ganz letzten Satz sagen.
Sehr, sehr gerne, Melissa. Das wollte ich dich sowieso gerade fragen. Gibt es noch was, was du loswerden möchtest?
Ja, für die, die vielleicht wirklich bis zum Ende zuhören. Durch das, was 2012 dann nach der Geburt und so passiert ist, ne, das war ja nicht immer so schön und immer super. Und meistens führt es ja wirklich, ja, wie ich vorhin gesagt habe, der Schmerz führt einen ja meistens zu Veränderungen. Und ich weiß noch, wie ich damals zu Ben gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus, ich weiß nicht, warum ich und lauter so ein Zeug. Also ich war, sagen wir, nicht gejammert, aber es ging mir nicht so gut. Und Ben hat damals folgenden Satz zu mir gesagt, das werde ich nie vergessen und auch jetzt, wenn ich manchmal nicht weiß, hey, so vor allem Corona hat natürlich meinen Berufszweig sehr getroffen. Er hat damals zu mir gesagt, für irgendwas wird es irgendwann gut sein und das wirst du dann merken. Und irgendwann wirst du mit dem, was du erfahren hast, anderen Menschen helfen. Und das war wirklich so und das ist bis heute noch so, dass ich mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, mit meinem eigenen Körper als Mutter, dass euch Männer leider ja auch verwehrt bleibt, sehr vielen anderen Frauen helfen kann. Durch diese Offenheit, die ich dadurch habe, durch das, was ich selber erlebt habe. Und für irgendwas ist der Schmerz gut und da bin ich mir sicher. Das wollte ich nur noch mal sagen, weil mich hat das, und es ist immer noch so, dass es mich jetzt immer noch ganz oft über den Wolken hält, dass ich sage, okay, für irgendwas ist diese Pandemie gut. Wir wissen noch nicht genau für was, Aber wir werden es rausfinden und ich glaube, einige sind ein bisschen vom Gas runtergegangen und wenn es nur für das war. Genau.
Sehr schön. Wow. Vielen Dank für diese wundervollen Worte nochmal und ich glaube, auch sehr motivierend für viele Frauen da draußen und nicht nur den Frauen, glaube ich, sondern auch den Männern. Und in diesem Sinne sage ich wirklich recht herzlichen Dank. Ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es war ein mega Interview. Vielen Dank, liebe Melissa.
Danke dir, Vince.
Danke. Und ja, liebe ZuhörerInnen, an dieser Stelle sei nochmal gesagt, alle Infos, die ihr braucht, findet ihr in den Shownotes. Ansonsten hören wir uns in gewohnter Form mit Ben und Vince dann auch wieder nächsten Montag mit einer neuen Folge. Vergesst nicht, auch die Achtsamkeitsfolgen von der Melissa euch anzuhören. Und in diesem Sinne, bis bald. Danke und tschüss.
Dankeschön.
Schön, dass du auch diese Woche wieder mit uns am Start warst. Wenn es nicht bei Impulsen bleiben soll und du dich mit unseren Themen noch tiefer beschäftigen möchtest, dann schreib uns am besten eine E-Mail und wir finden dann gemeinsam heraus, wie wir dich dabei unterstützen können. Unsere E-Mail-Adressen findest du in den Shownotes. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann folge ihm am besten, denn dadurch verpasst du keine Folge und auch keine Specials mehr. Naja, und uns hilfst du natürlich auch, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Wir hören uns, wie gewohnt, nächsten Montag.